Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn Russland die Ukraine attackiert, dann wird es natürlich Nord Stream 2 nicht geben. Das weiß jedes Kind. Insofern war es nie ein völlig unpolitisches Projekt.
Aber warum sagt es denn außer Sigmar Gabriel keiner? Vor allem keiner bei der SPD, also der Partei, die den Kanzler stellt und von der Sigmar Gabriel immerhin 7 Jahre lang Vorsitzender war. Ohne Frage, die Sozialdemokraten tun sich gerade schwer damit, eine klare Haltung gegenüber Russland und vor allem gegenüber der Gaspipeline zu entwickeln, angesichts 100.000 russischer Soldaten an der ukrainischen Grenze. Warum das so ist, darüber reden wir gleich. Und die Zahl 100.000 hat heute noch eine andere Bedeutung, nämlich zum ersten Mal mehr als 100.000 neue Corona-Fälle an einem Tag in Deutschland. Zeit für einen Lagebericht. Wo stehen wir aktuell in der Pandemie? Auch das ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 19. Januar 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Interviews mit Sigmar Gabriel höre ich ja meistens richtig gerne. Häufig sind sie interessant und manchmal sogar richtig unterhaltsam. Zumindest deutlich unterhaltsamer als, sagen wir mal, Interviews mit Olaf Scholz, der immer im gleichen Duktus seine vorher zurechtgelegten Sätze abspult. Sigmar Gabriel ist da ganz anders gestrickt. Der sagt unverblümt, was Sache ist oder zumindest, was er für Sache hält und kann dabei auch mal richtig genervt sein, so wie heute Morgen bei meinem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann im Deutschlandfunk, wenn es um die Haltung der SPD beim Thema Russland geht.
Also Ihre erste Frage war, ob die Situation in Europa daran liegt, dass Matthias Platzek und Herr Kühnert Äußerungen machen. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat, aber ich glaube, jetzt überschätzen Sie ein bisschen die
Lage
in Europa.
SPD ist Kanzlerpartei, stellt den Kanzler.
Dieses Interview funktioniert nur, wenn Sie mich was fragen und ich dann ausreden darf. Sonst wird es schwierig. Also ich glaube nicht, dass an diesen beiden Äußerungen die Haltung Europas scheitert, sondern die Wahrheit ist leider, dass die Europäische Union eine sehr unterschiedliche Sichtweise auf Russland hat und sich nicht einigen kann. Was der deutsche Bundeskanzler gestern gesagt hat, alle Optionen, und dazu gehört auch Nord Stream, liegen auf dem Tisch, habe ich nur schon mehrfach gesagt.
Ja, Russland und die Uneindeutigkeit der SPD, von der Sigmar Gabriel natürlich nichts wissen will, ist wieder ein großes Thema in diesen Tagen. Es droht ein militärischer Konflikt und die Koalition eiert rum. Vor allem, weil sich die Kanzlerpartei, von der Dirk-Oliver Heckmann gerade gesprochen hat, mit einer klaren Haltung schwer tut. Das ist die Lesart der letzten Tage. Also reden wir drüber mit unserem SPD-Beobachter im Hauptstadtstudio, Frank Capellan. Hallo Frank.
Philipp, grüß dich. Ich musste ja gerade doch schmunzeln. Das habe ich ja auch oft genug erlebt im Gespräch mit Sigmar Gabriel. So nach dem Motto, lassen Sie mich erstmal ausreden. Und das ist ja alles, wie hat er sich mal ausgedrückt bei Marietta Slomka? Lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Ja. Ist herrlich. Rutscht einem auch immer so ein bisschen das Herz in die Hose als Interviewer. Aber sei es drum, soll ja jetzt nicht darum gehen. Es soll um die SPD, um Gabriels SPD gehen. Gibt es da eine klare Haltung zu Russland?
Also ich kann die nicht erkennen. Und ich finde es dann auch schon schräg, wenn Sigmar Gabriel, wobei er natürlich heute im Deutschlandfunk heute Morgen wirklich Klartext gesprochen hat, das war ja ganz wohltuend. Mhm. Das hat man auch nicht immer von ihm erlebt, gerade in dieser Frage Nord Stream 2, wie gehen wir damit um? Aber ich finde, man kann ihm das auch nicht durchgehen lassen, wenn er jetzt sagt, ja, wer ist schon Kevin Kühnert? Der ist immerhin der SPD-Generalsekretär. Und wer ist Olaf Scholz? Das ist der Bundeskanzler. Und der hat eben nichts Klares gesagt. Der hat also immer wieder rumgeeiert. Ich habe das gestern noch erlebt, als ich die Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg und Olaf Scholz verfolgt habe, also dem NATO-Generalsekretär. Da wurde er von einem Kollegen gefragt, wie das denn jetzt aussieht mit Nord Stream 2, ob das immer nur für ihn eine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist. Und diese Frage wurde dann eingeleitet mit den Worten, weichen Sie bitte nicht schon wieder aus, denn das hat er eigentlich immer getan. Mhm. Zumindest öffentlich hat er das ja immer gesagt und er wollte nicht, dass Nord Stream 2, dass diese Gaspipeline genannt wird als Teil dieses Sanktionskataloges, obwohl ich natürlich davon überzeugt bin, er weiß auch, dass sie das ist. Und was Sigmar Gabriel da eben angesprochen hat, das würde ich jetzt auch nochmal ganz kurz einspielen wollen. Olaf Scholz, der dann gestern immerhin sich hat durchringen können zu dem Satz,
dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
Das ist klar geworden, dass alles zu diskutieren ist. Aber er nimmt das Wort Nord Stream 2 in diesem Kontext nicht in den Mund.
Ja, das ist ja das große Thema. Warum scheut man sich, das so auszusprechen. Wie der Teufel das Weihwasser. Nord Stream 2 ganz klar mit dem Ukraine-Konflikt und möglichen Sanktionen zu verbinden.
Naja, er weiß natürlich auch, dass es viele Sympathien gibt in der SPD für dieses Projekt. Da ist auch ein Name, ein Altkanzler, Gerhard Schröder, zu nennen, der da ja ganz tief drin hängt, der nicht nur freundschaftlich verbunden ist mit Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, sondern der ja auch Aufsichtsratschef beim russischen Staatskonzern Rosneft geworden ist und der dieses Projekt ja vorangetrieben hat. Da sind dann auch noch andere, die da an Wirtschafts- und Handelskontakte denken. Manuela Schwesig etwa, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, also in dem Bundesland, wo diese Pipeline ankommt. Die hat sich immer wieder stark dafür gemacht und hat immer wieder versucht, diese Pipeline aus politischen Diskussionen herauszuhalten. Und da ist eben auch Matthias Platzek, der Name fiel eben schon zu nennen, also der Chef des deutsch-russischen Forums. Die wollen das Ding also irgendwie retten und raushalten aus dieser ganzen Geschichte. Aber Scholz weiß natürlich auch, dass es schwierig ist, wenn man einen Sanktionskatalog öffentlich macht. Was könnte da kommen? Und wenn diese mögliche Sanktion dann vielleicht doch eine leere Drohung ist, denn Fakt ist nun mal, dass wir von dem russischen Gas weiterhin abhängig sind. Also wir bekommen 50% des Gases, was nach Deutschland gebracht wird, kommt eben aus Russland. Und wir brauchen das Gas noch als Übergangstechnologie. Das wissen auch die Grünen, die natürlich doch viel deutlicher sich distanziert haben von Nord Stream 2 und immer wieder gesagt haben, das kann natürlich nicht solches zu einer militärischen Intervention Russlands in der Ukraine kommen. Das kann dann nicht einfach so in Betrieb genommen werden.
Also mit anderen Worten, diese Rumeierei, wie ich sie gerade genannt habe, Deutschlands im Allgemeinen und der SPD im Speziellen, das ist eigentlich gar nicht so sehr aus einem ungeklärten Verhältnis zu Russland, sondern entspringt purer Realpolitik. Man ist abhängig von Putin und seinem
Gas. Ja, das ist ein Punkt. Aber natürlich ist das Verhältnis zu Russland in der SPD auch nicht geklärt. Und da gibt es ja die sogenannten Russlandversteher, die hören das nicht gerne, wenn man sie so nennt. Ein paar Namen habe ich ja jetzt schon genannt. Aber da gibt es eben auch, um es jetzt mal positiv auszudrücken, die Entspannungspolitiker. Also auch den SPD-Fraktionsvorsitzenden, den renommierten Außenpolitiker Rolf Mützenich, die immer wieder gesagt haben, wir müssen Russland ein Gesprächsangebot machen, wir müssen den Dialog mit Wladimir Putin aufrechterhalten, die sich berufen, und das tut ja auch Olaf Scholz als Bundeskanzler, auf die Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Allerdings muss man sagen, damals 1973, da ging es darum, einen Status quo gewissermaßen aufrechtzuerhalten. Und jetzt erleben wir ja eigentlich, dass Putin Grenzen, die wir haben, wieder rückgängig machen will. Das haben wir erlebt mit der Annexion der Krim. Das erleben wir hoffentlich jetzt nicht. Aber diese Drohungen an der Ostgrenze der Ukraine, dieser Truppenaufmarsch, zeigen ja, dass er da seinen Einflussbereich wieder erweitern will. Und das ist sicherlich ein Unterschied zur Entspannungspolitik der 70er Jahre, wo man sich ja bemüht hat, eben den Status quo sicherzustellen mit Verträgen, mit Abkommen, mit Abrüstungsgesprächen. Und an dem Punkt sind wir jetzt nicht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, und das wird bei der SPD auch immer wieder ins Feld geführt, bei denjenigen, die den Draht zu Putin suchen, mit ihm reden wollen. Die NATO hat sich sicherlich auch nicht mit Ruhm bekleckert und hat Putin, wenn man an den NATO-Gipfel 2008 denkt, etwa in die Enge gedrängt, wo eine Aufnahme der Ukraine in die NATO in Aussicht gestellt wurde. Und damit hat man sicherlich eine rote Linie überschritten und hat das Ganze zu sehr ausgereizt.
Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, das ist ja etwas, was mein Eindruck auch ist, wenn ich Interviews führe mit SPDlern, dann beruft man sich gerne auf Willy Brandt, die große Ikone der SPD und seine Ostpolitik. Die Tradition ist aber eher eine Tradition jetzt gerade von Gerhard Schröder, auf den man sich normalerweise nicht so sehr gerne, zumindest öffentlich, beruft bei der SPD.
Ja, natürlich beruft man sich gerne auf Willy Brandt, aber Sigmar Gabriel hat da einen wichtigen Satz heute auch gesagt, wenn es um Krieg geht, dann hört es auf. Also dann müssen wir eben auch solche Projekte und diese Gesprächsangebote, klar, die liegen ja noch auf dem Tisch. Man will ja das Normandie-Format wiederbeleben, man will gemeinsam mit Frankreich, will Deutschland mit Russland und der Ukraine eben über die Situation verhandeln. Das ist ja auch richtig, dass man das macht. Aber wir reden jetzt ja für den Fall, dass sich Putin davon nicht beeindrucken lässt und es doch zur Intervention kommt. Was passiert dann? Und dann, glaube ich, kann auch ein Olaf Scholz und dann können viele in der SPD nicht zurück. Dann kann diese Pipeline keine Zukunft haben. Das weiß jedes Kind. So war die Formulierung von Sigmar Gabriel heute Morgen. Und Olaf Scholz würde natürlich auch das Ende seiner Ampelkoalition riskieren, denn da können die Grünen einfach nicht mitmachen.
Das andere Thema, bei dem die Sozialdemokraten kategorisch Nein sagen, das sind Waffenlieferungen an die Ukraine, ganz gleich welcher Art. Selbst die Grünen, Stichwort Robert Habeck, der im Wahlkampf schon Vorstoß gemacht hat in diese Richtung, dass man Deutschlandfunk gegenüber sogar, dass man der Ukraine eigentlich Waffen zur Selbstverteidigung, Lieferungen nicht verwehren kann. Die sind nicht so kategorisch wie die SPD. Das Thema ist weiterhin sakrosankt.
Naja, wir erleben das ja heute, dass da jetzt schon drüber gesprochen wird, ob man diese sogenannten Defensivwaffen, wobei man dann auch immer wieder in Frage stellen muss, wie defensiv sind die wirklich, ob man die doch an die Ukraine liefern sollte. Da macht sich die FDP jetzt gerade stark. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat das gerade heute gefordert, dass man die Ukraine mit Defensivwaffen, also mit Panzerabwehrraketen beispielsweise, beliefern sollte, dass das eine Option sein muss. Scholz ist da nach wie vor zurückhaltend. Auch er ist gestern danach gefragt worden und hat gesagt, wir bleiben dabei, wir liefern keine letalen Waffen, keine tödlichen Waffen in die Ukraine. Das hat sich nicht geändert mit dem Regierungswechsel. Aber ich würde auch sagen, wir haben gestern den Rüstungsexportbericht vorgelegt bekommen. Da hat sich gezeigt, dass sich die Große Koalition, der ja eben Olaf Scholz angehörte, immerhin als Vizekanzler, auch nicht an die Versprechungen gehalten hat, die sich jetzt im Koalitionsvertrag der Ampel wiederfinden, dass man eben keine Waffen in Krisen-, Kriegs- und Spannungsgebiete liefern will. Denn man hat im vergangenen Jahr Exporte von Waffen nach Ägypten, das war das größte Empfängerland seitens Deutschlands, in Höhe im Wert von über 4 Milliarden Euro geliefert. Und Ägypten ist nun mal auch in den Jemen-Konflikt verstrickt.
Konfliktpartei,
also ist Konfliktpartei und trotzdem hat man Waffen dorthin geliefert. Also da steht auch meiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit dieser Ampelkoalition auf dem Spiel. Wenn man jetzt sagt, nein, in die Ukraine können wir nicht liefern, machen wir nicht, geht gegen den Koalitionsvertrag. Und ein Olaf Scholz sagt das vehement, derselbe Olaf Scholz, der diesen Waffenlieferungen mit zugestimmt hat im vergangenen Jahr an Ägypten.
Da werden sicherlich auch noch Diskussionen folgen. Jetzt ja ganz interessant, was du gerade eben gesagt hast nochmal oder worauf du nochmal verwiesen hast, auf die Fehler, die die NATO gemacht hat gegenüber Russland. Stichwort 2008 NATO-Gipfel. Die SPD sieht sich als Vermittler und jetzt ist ja die Bedrohung, die die Ukraine empfindet angesichts von 100.000 russischen Soldaten direkt an der Grenze, die ist nicht klein zu reden. Und auf der anderen Seite ist da aber dieser Forderungskatalog Russlands an die NATO-Staaten, der ja als aus NATO-Sicht als unerfüllbar geht. Stichwort, jedes Land muss die freie Wahl haben, einem Bündnis beizutreten. Wo wäre man denn bei der SPD bereit, Russland entgegenzukommen?
Nee, ich glaube, der Ausweg könnte sein, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch Konsens in der SPD sein könnte, dass man, so wie es der Politikwissenschaftler Hacke heute im Deutschlandfunk heute Mittag erklärt hat, dass man die Ukraine im Grunde zur Neutralität verpflichten muss. Dass also beide Seiten nicht darauf bestehen, weder der Westen, weder die NATO noch Russland, die Ukraine in ihren Einzugsbereich irgendwie holen zu wollen. Und das kann ja nur Gegenstand sein jetzt auch dieser Gespräche. Das wird man wahrscheinlich nicht vertraglich festlegen, aber man wird sich darauf verständigen müssen. Und auch ein Olaf Scholz weiß, dass man natürlich nach außen hin sagt, naja, die Ukraine hat das Recht, jedem Militärbündnis sich anzuschließen, aber das ist auch ihm klar, dass das auch die NATO nicht zulassen kann und nicht wirklich will, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, weil man dann noch weitaus größere Probleme mit Russland heraufbeschwören würde.
Frank, vielen Dank.
Ich danke auch.
Vor 2 Monaten in der Delta-Welle hätte diese Zahl wohl zu einem Komplett-Lockdown in Deutschland geführt. Erstmals hat es mehr als 100.000 registrierte Neuinfektionen in Deutschland an einem Tag gegeben und die Tendenz ist weiter stark steigend. Das Ende der Fahnenstange wohl noch lange nicht erreicht. Und trotzdem, der Schock und auch die Sorgen, die halten sich verglichen mit Herbst zum Beispiel stark in Grenzen, weil sich Omikron zumindest statistisch eben doch als deutlich milder erweist. Heißt leider noch nicht, dass wir über den Berg sind, aber es gibt möglicherweise Licht am Ende des Tunnels. Aber der Reihe nach. Deutschlandfunk-Wissenschaftsredakteur Martin Meyer ist in der Leitung. Hallo Martin.
Hallo Philipp, grüß dich.
Fangen wir erstmal kurz mit dieser Zahl an. 100.000 Neuinfektionen, über 100.000 Neuinfektionen. Ist ja eine gigantische Zahl, aber nicht das Ende, wenn man den Prognosen Glauben schenken darf. Wie lange wird das so noch weitergehen?
Ja, also mir fällt immer im Moment so dieser Spruch, ich glaube ein Sportsender war das, der gesagt hat, mittendrin statt nur dabei, und irgendwie in dieser Omikron-Welle würde ich im Moment sagen, sind wir mittendrin und dabei. Es wird sicherlich noch in den kommenden Tagen so weitergehen mit dem Anstieg. Wir erleben wieder das, was wir ja öfter schon auch besprochen haben hier im Podcast, das exponentielle Wachstum. Das heißt also die Zahlen, die dann plötzlich nach oben explodieren. Und das haben wir jetzt in den vergangenen Tagen auch erlebt. Und so wird das ganz sicher auch noch weitergehen. Es hat immer ganz viele Gründe. Wie verhalten sich die Leute? Schränken sie die Kontakte zum Beispiel selber ein, auch wenn das politisch jetzt gar nicht vorgeschrieben wird weiter? Das ist so ein ganz zentraler Punkt. Aber dass es erstmal weiter nach oben geht, so in den nächsten 2, 3 Wochen, der Gesundheitsminister geht von Mitte Februar aus, also das wären noch fast 4 Wochen. Das auf jeden Fall wird der Fall sein.
Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber mein Eindruck ist, so aufgeregt, wie die Leute beispielsweise im November waren, als wir wirklich diese Zuspitzung der Lage auch in den Krankenhäusern hatten und diese massive Delta-Welle. Jetzt, ich erlebe das so in meinem Umfeld, ist so ein bisschen mein Gott, ist halt Omikron-Umgang. Ist das bei dir auch so?
Ja, erlebe ich auch so. Und mich erinnert es auch wirklich immer dran, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgucken. Wir hatten ja mal so Zahlen, ne? 30, 50, 100, das waren mal die Inzidenzen. Wir reden jetzt gerade, ich sitze in Berlin im Stadtteil Pankow, der hat eine vergleichsweise gute Inzidenz von Berlin bei knapp 900. Es gibt Stadtteile in Pankow, da liegt sie, in Berlin, da liegt sie bei über 1600. Also ich glaube, wir haben da so eine gewisse Müdigkeit erreicht. Und in meinem Umfeld zumindest ist es so, und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass viele Leute eben sagen, ich bin jetzt doppelt geimpft, ich bin geboostert. Es sieht so aus, als ob diese Infektion mit Omikron mich nicht so schwer krank machen wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit, eben weil ich einen Impfschutz habe. Und auch da ist dann vielleicht einfach so eine gewisse Gelassenheit eingezogen in dieser Pandemie, in der wir jetzt hier einfach auch alle 2 Jahre sind und wahrscheinlich auch zahlenmüde und so ein bisschen ja dauererregungsmüde alle geworden sind.
Und ist ja auch so, wenn du die Inzidenzen ansprichst, wenn wir letztes Jahr anschauen mit den Inzidenzen, da war der Höchststand, glaube ich, ganz knapp über 200 vor ziemlich einem Jahr. Aber da hatten wir Hospitalisierungsquoten und Intensivstationen, die waren voller geht's gar nicht. Logisch, wir hatten auch noch keine Impfung.
Ganz genau.
Wie ist denn jetzt die Lage in den Krankenhäusern?
Also in den Krankenhäusern ist es im Moment so, dass Stand heute, das wird ja immer in so ein Register gemeldet, die Krankenhausbetten in Deutschland, die es gibt, oder die Intensivbetten vielmehr. Und da sind Stand jetzt 16% frei. Das erstmal klingt ja noch ganz gut. Jetzt ist es bei den Intensivstationen aber immer so, dass da die hohen Zahlen, die wir Stand heute haben, also die Inzidenz jetzt über 100.000 Neuinfektionen, das merken wir erst immer später im Krankenhaus. Was wir aber, glaube ich, auch erleben werden, ist, dass das diesmal ein bisschen bisschen anders sein wird als vor einem Jahr, liegt nämlich einfach daran, dass sich überwiegend jüngere Menschen jetzt anstecken. Also entweder Kinder, die nicht geimpft sind oder noch nicht geimpft wurden oder zum Teil unter 5, da kann man ja nicht wirklich impfen. Bei denen ist der Verlauf eh milder, also die müssen eher nicht so sehr ins Krankenhaus. Also das ist sozusagen erstmal was Gutes. Das Problem ist, da sind wir immer in diesem Gesetz von großen Zahlen, wenn wir ganz, ganz viele Leute haben, dann kann es eben trotzdem sein, dass sich die Lage auf den Intensivstationen nochmal zuspitzt. Einfach, weil man dann zwar sagt, es sind jetzt mildere Verläufe in der Tendenz, aber es gibt eben die Schwere. Und wenn wir viele Leute haben, die sich anstecken, könnte das so nochmal zu einer Situation kommen. Aber auch da wird man so ein bisschen abwarten müssen. Die Intensivmediziner selber sagen im Moment, also bei uns ist die Welle noch nicht angekommen, sagen aber auch, es wird noch passieren.
Gutes Stichwort. Wir sehen, dass andere Länder, beispielsweise Dänemark oder Frankreich, schon viel weiter sind in dieser Omikron-Welle. Die haben viel höhere Inzidenzen als wir, ja. Um die 3000, glaube ich. Da sehen ja unsere 584, haben wir, glaube ich, richtig gehend popelig aus, um mal ganz salopp zu formulieren. Liebe Hörer, Verzeihung, sage ich direkt an dieser Stelle. Was wäre eine Inzidenz, die wir verkraften könnten, auch verglichen beispielsweise mit Dänemark oder Frankreich, die ja natürlich auch andere Impfquoten haben.
Genau, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da am Schluss nochmal angesprochen hast mit den Impfquoten. Also wenn wir jetzt Dänemark angucken zum Beispiel, das sind 58% ungefähr der Gesamtbevölkerung, also der Gesamtdäninnen und Dänen, geboostert. Die Zahl bei uns liegt bei 48%. Das heißt also, dort ist die Impfquote per se höher. Deswegen kann da auch ein Gesundheitssystem höhere Zahlen verkraften.
Die werden sozusagen positiv getestet, mit den Ländervergleichen. Aber es passiert nicht viel.
Es ist mit den Ländervergleichen eben deswegen immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich ganz genau angucken muss, wie hoch ist die Impfquote insgesamt und noch genauer sich angucken muss, wer ist denn geimpft. Also bei uns ist es halt in Deutschland immer noch so, dass wir bei den über 18-Jährigen, sind ungefähr 70 Millionen in Deutschland, und da haben wir im Moment 40 Millionen, die geboostert sind, also 30 Millionen noch nicht. Das ist einfach eine relativ große Zahl. Das sieht in anderen Ländern zum Teil dann einfach besser aus. Deswegen mit den Vergleichen schwierig, und deswegen, du merkst, ich laboriere so rum. Also ich kann keine Zahl nennen, wo ich sage, so und so hoch darf die Inzidenz werden, dass wir das aushalten oder nicht, sondern das ist einfach immer noch, wir sind in dieser Welle drin, und die werden wir jetzt auch nicht einfach mehr stoppen können, sondern wir werden jetzt auch gucken müssen, was so ein Stück weit passiert. Es wird anders sein als in den letzten Wellen, anders als bei Delta, aber klar ist eben auch, die Zahlen, die werden auf jeden Fall nochmal steigen.
Ein praktisches Problem, das deutet sich aber jetzt schon an, eben wegen dieser hohen Zahlen. Wir kommen ganz konkret ans Ende unserer PCR-Testkapazitäten. Wie groß ist das Problem?
Ja, das ist tatsächlich ein gewisses Problem, das wir haben. Da sagen die Labormediziner, also wir sind da ziemlich ausgelastet, 80-90%. Das ist immer ein bisschen regional unterschiedlich. Dazu muss man aber auch sagen, im Moment ist ja das Ziel, innerhalb von 24 Stunden Ergebnis zu haben. Und in der Teststrategie der Bundesregierung steht das auch schon drin. Also das ist eingepreist, dass das kommen kann. Dass man dann eben sagt, wir haben zwei Varianten. Erstens, die Leute müssen länger warten. Und zweitens, es wird priorisiert. Und das ist dann aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Also natürlich wäre es toll, ich habe das jetzt auch mehrfach durchgemacht mit roter Warn-App und so. Natürlich hätte man am liebsten gestern irgendwie das Ergebnis. Aber da muss ich jetzt dann als Journalist halt auch jetzt mal sagen, ich kann hier problemlos arbeiten und in meinem Homeoffice sitzen, mit dir trotzdem im Podcast sprechen. Da sind dann andere Leute, glaube ich, wichtiger, dass die schneller getestet werden. Also insofern wird das, glaube ich, schon ein größeres Thema auch werden. Ist dann einfach etwas, wo wahrscheinlich wir nochmal ein Stück weit Geduld brauchen müssen. Das wäre so mal der erste Schritt, dass das wirklich alles zusammenbricht. Würde ich persönlich jetzt nicht für so realistisch halten, sondern ich glaube eher, dass Menschen wie du und ich mehr Zeit brauchen, aber dass trotzdem insgesamt die Leute, die schnell getestet werden müssen, dass man das dort weiterhin halbwegs auf die Reihe kriegt in Deutschland.
Okay. Wenn die Welle irgendwann abflacht, dann können wir davon ausgehen, dass sich hier in Deutschland wirklich viele, viele Menschen infiziert haben werden, wenn die Zahlen so hoch bleiben oder sogar noch weiter steigen. Sind wir dann eigentlich noch weit von der Endemie? Also den Zustand, den wir erreichen wollen, dass das Virus im Prinzip grassiert und alle haben durch entweder Impfung oder Infektion einen Schutz erworben, einen zumindest gewissen Schutz, eine Immunität erworben. Sind wir da dann noch weit entfernt?
Ja, das ist zumindest die Hoffnung, die viele Virologen, Epidemiologen, Präventionsforscher haben, dass sie sagen, das könnte eben im Herbst bei uns der Fall sein. Also bei Corona haben wir ja auch so eine gewisse Saison drin. Also wenn es irgendwie wärmer wird, geht dieses Virus ein Stück weit zurück und im nächsten Herbst wird es aber wiederkommen. Und dann kann es gut sein, dass wir in so eine Situation kommen, wo man eben sagt, das flammt dann an bestimmten Bereichen noch auf. Aber wie du gesagt hast, die Leute haben sich entweder infiziert oder aber sie sind geimpft oder beides. Das ist sozusagen die Variante. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Leute weiterhin sich impfen lassen. Das ist in Deutschland recht stabil. Also die Zahlen steigen da nicht wirklich in den letzten 8 Wochen. So dann ein Prozentpünktchen sind das nur. Das heißt also, da gibt es durchaus noch Menschen, die ein recht großes Risiko haben, bei einer Infektion vielleicht auch mit einem schwereren Verlauf leben zu müssen. Das ist das Erste. Und bei den anderen wird es so sein, dass viele von uns sich, glaube ich, infizieren, trotz Impfung, dann aber mit großer Wahrscheinlichkeit eben nur eine vergleichsweise leichte Infektion haben. Das heißt also, dieser Herbst könnte, der nächste könnte so diese endemische Situation sein, wenn, große Einschränkung, es nicht eine weitere Mutation gibt, die alles durcheinander wirbelt. Ganz ausschließen kann das im Moment keiner. Vorhersagen kann man es auch nicht. Also auch da bleibt so ein bisschen die Glaskugel trübe, alles in allem. Aber der Herbst, zumindest im Moment sagen das viele Virologen, und ich halte es auch für plausibel, könnte eben dann diese Situation sein, wo wir in so eine endemische Lage kommen.
Große Sorge ist, glaube ich, dass sich eine Omikron-Infektion und die daraus erworbene Immunität dann vor allen Dingen als nicht besonders wirksam gegen eine Delta-Mutation beispielsweise dann erweisen würde, weil unterschiedliche Serotypen, habe ich gelernt.
Ja, zum Beispiel, wobei man da natürlich wiederum sagen müsste, bei Delta wissen wir, dass die Impfung besser hilft. Also da ist wieder das, was wir auch schon oft oder was ich schon oft gesagt habe. Also die Wissenschaft ist sehr eindeutig. Das Impfen ist nach wie vor das Beste, was man tun kann in all dieser unklaren Situation mit den vielen Fragezeichen. Aber das ist immer noch die beste Variante, die wir haben. Aber du hast insgesamt recht. Also Corona ist ein Thema, das eben Unbekannte auch hat bei allem, was wir gelernt haben in den letzten 2 Jahren. Und eben kein Thema, was plötzlich aufgetaucht ist. Das ist es für viele von uns, aber es wird nicht plötzlich verschwinden.
Wir müssen uns weiter in Geduld üben. Und das tun wir hiermit. Martin, danke dir.
Sehr gerne.
Ich habe nichts mehr, also mache ich es ganz kurz. dertag@deutschlandfunk.de. Dahin können Sie uns schreiben, wenn Sie uns schreiben möchten. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.